Saarland Fußball. Der Fußball-Podcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband. Mit Thorsten Becker.
Heute gibt's eine Premiere. Ich bin nicht im Studio, sondern ich sitze gemütlich im Wohnzimmer von Margret Kratz. Erstmal schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und danke natürlich für die Einladung zu dir nach Hause.
Ja, bitte, bitte. Ich freue mich.
Wann hast du denn das letzte Mal eigentlich unter den Ball getreten?
Oh, das ist natürlich schon sehr lange her. Also grundsätzlich, nachdem meine aktive Karriere beendet war, habe ich offiziell überhaupt kein Spiel mehr gemacht. Ich glaube, dass ich einmal in der zweiten Mannschaft ein Jahr danach noch mal ausgeholfen habe. Die Trainerin der zweiten Mannschaft hat mich damals gefragt und habe dann auch spontan zugesagt. Ich hatte so nach dem Spiel das Gefühl, dass ich der Mannschaft nicht wirklich richtig weiterhelfen konnte. Und von daher habe ich es dann auch dann bei diesem einen Einsatz gelassen. Also kannst du dir vorstellen, dass es schon sehr, sehr, sehr lange her ist.
Also ich kicke ja auf jeden Fall auch immer, wenn es geht, im Urlaub. Das hast du doch bestimmt auch mal, oder?
Ja, doch. Also ich habe ja ganz viele Lehrgänge an der Sportschule gehabt, Trainerlehrgänge, da habe ich immer mitgemacht. Ach Gott, dann habe ich ja Mannschaften trainiert, die U15, U18, U20, auch die Frauenbundesliga selbst. Das heißt, ich habe bei der Frauenbundesliga die Anfangsjahre in jedem Training mitgemacht, jedes Spiel mitgemacht, bei den Sichtungsmaßnahmen und Förderungsmaßnahmen an der Sportschule mit der U18, auch bis fast 50 Jahre und auch bei den Trainerlehrgängen, also solange ich mich noch sehr fit gefühlt habe und bei denen mithalten konnte, habe ich auch dort mitgemacht. Also da habe ich schon ganz, ganz viel, weil Sport ist nach wie vor meine Leidenschaft und ich muss mindestens heute noch eine Stunde Sport am Tag machen, um auch einfach zufrieden zu sein.
Das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Wir springen jetzt mal ganz zurück in deine Jugend. Wie hat denn damals eigentlich bei dir alles angefangen?
Ja, also ich bin mit 5 Brüdern aufgewachsen. Ich bin die Jüngste und die haben mich immer mitgenommen. Zuerst sah sie am Straßenrand und musste zugucken. Später, wenn es nicht aufging, durfte ich ins Tor. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich dann irgendwann mal mitspielen durfte. Und an irgendeinem dieser Tage ist eine ganz große Leidenschaft in mir entbrannt und habe dann auch jeden Tag mit meinen Brüdern auf der Straße gekickt, mit 15 dann erstmals in Weißkirchen in einem Verein. Das war dann eher zufällig und so hat es dann seinen Lauf genommen. Von dort bin ich dann nach Kaiserslautern, die sind auf mich aufmerksam geworden. Ich glaube, ich war die erste Frau im Saarland, die transferiert wurde und auch damals schon eine Ablöse bezahlt wurde. Habe dann ein paar Jahre in Weißkirchen gespielt, bin dann nochmal zurück ins Saarland zum VfR Saarbrücken. In Kaiserslautern war ich zwischenzeitlich auch, dort bin ich auch zur Nationalspielerin geworden. Und vom VfR Saarbrücken wurde ja nachher der FC Saarbrücken.
Wann war dir klar, dass du irgendwann auch später dann noch beruflich weiter etwas mit Fußball machen willst?
Oh, das war schon so während meiner Karriere. Also ich habe direkt, einer meiner großen Wünsche als Kind war immer schon Sportlehrerin zu werden. Sicherlich mit dem Hintergedanken, das irgendwann in der Schule durchzuführen. Jetzt hatte ich, ob es damals Pech oder Glück war, ich bezeichne es jetzt einfach mal als Glück, bin in einer Generation groß geworden, wo alle Plätze für Sportlehrer in den Schulen oder überhaupt für Lehrer nicht möglich war. Und als Diplom-Sportlehrer hast du schon mal gar keinen Platz gekriegt. Und da mussten wir uns auf andere Sachen konzentrieren und habe zuerst auch in einer anderen Institution direkt nach dem Sportstudium gearbeitet. Und währenddessen habe ich meine ganzen Lizenzen gemacht, also im Südwestverband die B-Lizenz, dann in Hennef die A-Lizenz, in Köln ein Fußballlehrer. Und das war aber alles noch während meiner aktiven Karriere. Und währenddessen bin ich auf einen Job beim Saarländischen Fußballverband aufmerksam geworden, der aber nur so ein Jahresjob war. Ich habe das aber dann riskiert, bin von meinem damaligen Arbeitgeber weg zum Fußballverband und bin dann dort mehr oder weniger in die Fußstapfen meines damaligen Chefs, der gesundheitlich bedingt ausgeschieden ist, getreten. Habe das 2 Jahre kommissarisch gemacht und dann bin ich vom damaligen Präsidenten Albert Wagner übernommen worden. Und das war, muss ich wirklich sagen, damals als erste Frau in Deutschland, die als Verbandstrainer dann zuständig für die Trainerausbildung war, war schon was ganz Besonderes. Und das hat mich auch sehr, sehr stolz gemacht.
Jetzt hast du ja schon jede Menge, ich habe mal ganz viele Sachen erlebt im Fußball, wo du unterwegs warst. Gibt es so einen Weggefährten oder eine Weggefährtin, wo du so eine besondere Verbindung auch noch dazu hast?
Also ich glaube, da gibt es einige Weggefährten. Also so vom ganz von Beginn und also bis jetzt eigentlich durchgehend niemanden. Also ich glaube, so in meiner Kindheit war es mein Bruder Clemens, der, mit dem ich im Grunde genommen ja durch Stück und Dünn gegangen bin, der mich immer mitgenommen hat als Mädchen zu den Jungs, der mich voll akzeptiert hat, der auch in der Hierarchie bei uns im Dorf sehr hoch angesehen war und damit hatte ich es einfach auch einfach. Das war mein erster Weggefährte und nachher waren es eigentlich ja eher Spielerinnen, die ich dann fast 30 Jahre oder 40 Jahre wie eine Melanie Klein begleitet habe oder begleiten durfte. Und als Trainerkollegen gibt es sicherlich auch die eine oder andere, aber das war dann eher immer so eine kurze oder nicht eine kurze, aber 10-jährige Zeitspanne. Ne? Dann war es mal ein Co-Trainer, der ganz lange, über 10 Jahre mich begleitet hatte. Später war es dann die Julia Leikauf beim Fußballverband über 10 Jahre. Jetzt ist es nochmal ein Kollege aus einem anderen Land. Mhm. Also so durchgehend eigentlich nicht. Es hat gewechselt, also von meinem Bruder zu später Spielerinnen, die ich begleitet habe oder auch andere Trainerkollegen.
Einwurf. Du hast ja eben schon einiges aufgezählt, was du alles schon gemacht hast. Und jetzt hast du aber wieder eine neue Aufgabe, etwas ganz Besonderes, und zwar bei der FIFA. Erzähl mal, was du da genau machst.
Ja, also ich habe eigentlich zwei Parts zu erledigen. Also auf der einen Seite bin ich sozusagen High-Performance-Specialist. Das bedeutet, die Säule Expertise werden wir damit abdecken. Ich habe zwei Member Association, das ist Finnland und Wales. Und wir sind mehr oder weniger für die Beratung von diesen FIFA-Mitgliedsverbänden zuständig, um bei der Entwicklung und Optimierung ihrer Talententwicklungsstrategie zu helfen. Also wir unterstützen die Mitgliedsverbände bei der konkreten Entwicklung und Umsetzung von technischen Projekten mit hoher Priorität, die auf ihre strategische Ausrichtung abgestimmt sind. Und sich hauptsächlich auf das Finden, Trainieren und Spielen von Spitzentalenten konzentrieren. Das sind Verbände, die gehören nicht zu den Top-Nationen. Es sind aber auch Verbände, die gehören nicht zu den Entwicklungsnationen. Das sind aufstrebende Verbände, die irgendwann auch mal auf einer Europa- oder Weltmeisterschaft dabei sein wollen. Und darauf arbeiten die hin. Und da die FIFA gesagt hat, seit es die Weltmeisterschaften gibt, gab es in den Halbfinalspielen oder im Endspiel oder als Weltmeister nur Europäer oder Südamerikaner. Und die wollen das jetzt global, also auch für Nordamerikaner, Afrikaner, Asiaten, Ozeanien, für jeden mehr oder weniger ermöglichen. Und da helfen wir, Strategien aufzubauen und sie mehr oder weniger mit dahin zu bringen. Und es ist ja jetzt schon ganz, ganz toll, Wales, die ja im Frauenbereich seit Jahren gute Arbeit machen, die haben es jetzt auch das erste Mal auf einen Europameister geschafft. Finnland, das andere Land, das ich mitbegleite, ist auch bei der Europameisterschaft. Ja, das ist mein erster Punkt. Das zweite ist als Techniker-Expert, da bin ich für die Säule Schulung, Ausbildung und Wissensaustausch zuständig und die Säule Talentcoaches. Das heißt, Schulung, Ausbildung und Wissenschaft, das ist so mit dem besonderen Schwerpunkt auf der Errichtung und Durchführung von Workshops für Elite-Jugendtrainer und Jugendnationaltrainer. Als Teilnahme an und Förderung von weiteren Ausbildungs- und Wissen-Austauschprogrammen, also als Teil von unserem Gesamtprojekt. Und der zweite Teil, der technische, der Talentcoach, das ist halt hochinteressant. Wir haben im Moment so um die 40 Talentcoaches verstreut in der ganzen Welt. Die gehen in die entsprechenden Länder, die sich dafür bewerben, bauen dort Akademien auf, ja, holen durch Talentidentifikation, holen sie sich die besten Talente des Landes in diese Akademie und fördern die. Und jetzt kommen wir dahin, dass wir jedem Talent eine Chance geben, egal wo es auf der Welt aufwächst. Und eine meiner Aufgaben als Techniker-Experte, aber ich bin nicht der Einzige, da gibt es auch noch mehrere, ist, in diese Länder zu reisen und sie bei ihrer täglichen Arbeit zu beobachten, analysieren und sie zu unterstützen und mit ihnen Ideen zu entwickeln und Neues zu entwickeln in diesen Ländern. Und das ist natürlich eine überragende Aufgabe. Und ich sage, also es war mit Sicherheit in allen Bereichen, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, immer hochinteressant. Aber das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, aber auch eine ganz, ganz tolle. Ich reise in der ganzen Welt rum.
Das klingt auf jeden Fall spannend und du kommst viel in der Welt herum. Aber du hast doch auch bestimmt so einen normalen, klassischen Arbeitstag, oder?
Ja, Arbeitstag kann man eigentlich jetzt nicht wirklich beschreiben. Das gliedert sich ja auch in Homeoffice oder Reisetage. Also ein klassischer Arbeitstag im Homeoffice sieht so aus, dass ich um 8 am Bürotisch sitze, so wie der klassische Deutsche. ich arbeite von 8 bis abends um 6 Uhr mit anderthalb Stunden Mittagspause, weil ich muss meine Stunde Sport in der Mittagspause machen. Da geht's hier in den wunderschönen Teelei aufs Fahrrad durch die ganz tollen Wälder und nach dem Duschen geht's dann weiter. Und dort bereite ich mehr oder weniger meine Reisen vor, die Inhalte während der Reisen, mache Online-Meetings mit unseren Talentcoaches, bereite Workshops vor, wenn ich ein Part dieses Workshops sein darf und so weiter und so fort. Ein Reisetag ist natürlich ganz anders. Der bewegt sich zwischen Teelei, Türkismühl, Frankfurt und irgendwo in der Luft, wobei der auch immer zur Vorbereitung gilt. Aber ich bereise im Moment halt 5 verschiedene Länder, also eigentlich mehr, 7 verschiedene Länder. Das kann Wales und Finnland sein. Das ist aber dann als High-Performance-Specialist oder als Technical-Expert die Länder, wo die Workshops stattfinden oder auch die Talentcoache, die ich besuche. Und ich habe ja das Glück. Meine Länder liegen alle in der Karibik und da werde ich jetzt auch demnächst wieder hinfliegen und werde es da natürlich auch genießen, dort in der Karibik zu sein, wobei es dort sehr viel zu tun gibt.
Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall schlechtere Arbeitsplätze. Kommen wir nochmal zu deiner Zeit als Spielerin zurück. Was war da denn dein absolut persönliches Highlight?
Ja, genau. Man muss ja als Spieler und als Trainer unterscheiden. Also als in meiner Spielerkarriere gab es so ein paar Highlights. Ich glaube, das war immer, wenn wir ins Halbfinale eingezogen sind, egal ob das deutsche Meisterschaft war, Pokal oder Länderpokal. Leider habe ich es nie bis ins Endspiel geschafft, aber wir waren hier als Saarland, als saarländische Mannschaft in unserer Hochzeit mehrmals entweder deutsche Meisterschaft im Halbfinale oder auch im Cup-Halbfinale oder auch im Länderpokal, den man damals noch ausgespielt hat. Ja, aber mein absolutes Highlight war natürlich die Berufung in die Nationalmannschaft 86, 87, was bei mir Gänsehautatmosphäre bewirkte und ich heute eigentlich noch sehr, sehr stolz bin und mich sehr, sehr gerne daran erinnere, als die Briefträgerin den Brief gebracht hat, ich den geöffnet habe und gesehen habe, dass ich Teil der Nationalmannschaft sein darf.
Also damals noch schön oldschool per Brief, heute dann eher Telefon, oder?
Ja, also ich denke, es ist heute glaube ich auch noch so, dass man über Post, über eine E-Mail berufen wird. Aber eigentlich ist es ja für 90% immer klar, dass sie berufen werden. Mhm. Für die, die verletzt sind, ist auch klar, dass sie nicht dabei sind. Und wenn neue dazukommen, dann gibt es einen Anruf. Und wo es für alle einen Anruf gibt, ist, wenn es auf große Turniere geht. Weil ja dann mit 28 oder 25 oder 26 Spielern die komplette Vorbereitung durchgeführt wird und 4 müssen zu Hause bleiben. Mhm. Und deshalb immer der persönliche Anruf.
So, und jetzt als Coach, was war da das Highlight?
Ja, als Coach hatte ich, oh je, viele tolle Highlights. Also mein wirklich erstes ganz, ganz großes Highlight war der Aufstieg in die erste Liga. Damals noch mit dem VfR Saarbrücken. Ich bin, nachdem ich mir ein Bein gebrochen habe, von heute auf morgen Trainer geworden. Also ich hatte im Mai das Bein gebrochen. Am 15. Juni war ich Trainer. Oh. Mit mir haben damals ganz viele Spielerinnen aufgehört, auch der Trainer. Wahrscheinlich sah keiner mehr wirklich eine Perspektive in diesem Team. Und dann hat man mir angeboten, die Mannschaft zu übernehmen. Oder es war tatsächlich so, dass einige Spielerinnen mich auch gebeten haben, was mich dann auch so schon ein Stück Anerkennung...
So ein bisschen geehrt, ne?
Ja, geehrt gefühlt habe. Und auch der Verein damals, unser Präsident vom VfR Saarbrücken, Friedrich Neufang, kam extra zu mir nach Hause und hat mir ein Projekt vorgelegt und hat mich dann auch teilweise überredet, aber ich habe mich irgendwie ganz gerne überreden lassen. Ich habe aber eine Mannschaft gehabt, die nur noch aus einem Kader von 13 bestand und ich dann wirklich alles aufbauen musste. Und das war ein ganz schweres Jahr. In diesem Jahr gab es aus der zweigleisigen Bundesliga jeweils die 4 Ersten sind direkt aufgestiegen in die eingleisige. Ja. Und die Nummer 5 und 6 in beiden Klassen mussten Relegation machen und alle anderen von 7 bis 10 sind in der zweiten Liga geblieben. So, jetzt war es so, dass wir ganz schlecht gestartet sind, weil wir einfach auch noch gar keine, also wir hatten gute Spielerinnen, aber wir hatten noch nicht wirklich eine Struktur, noch nicht eine Philosophie. Es fehlten noch Spielerinnen und da musste ich ein ganzes halbes Jahr dran basteln. Wir sind dann ins Trainingslager in die Türkei geflogen. Unser erstes Trainingslager, ich glaube, im Frauenfußball überhaupt, über eine Woche. Das war also ein Riesenhighlight in meiner ganzen Trainerkarriere und ein Riesenhighlight für alle Spielerinnen. Also wir haben dort so viel entwickelt, also nicht nur im taktischen Bereich, hauptsächlich im Team-Spirit-Bereich und in dem Bereich, was wir wollen, in der Zielsetzung. Und wir sind so zusammengewachsen, dass wir da zurückkamen. Wir standen, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz damals. Noch nicht immer, dass wir die zweite Klasse hätten halten können, so ungefähr. Und sind dann durchgestartet in dieser Saison und machen am letzten Spieltag im entscheidenden Spiel 10 Minuten vor Schluss das entscheidende Tor. Wir hatten zu der Zeit über 1000 Zuschauer, was für einen Frauenfußball enorm war. Das ganze Saarland fieberte damals mit uns mit, so hat man es zumindest gefühlt. Ja. Wir waren abends in der Sportarena. Und wir haben einen Kurse durch die ganze Stadt gemacht und alle haben uns zugewunken und es war für uns im Frauenfußball, ne, als Pionierinnen ein unglaubliches Gefühl der Wertschätzung und Anerkennung, was wir damals erleben durften. Und das war für mich, glaube ich, so das Allerschönste. Das Zweite war, dass wir mit dem kleinen Saarland, was es im Mädchen- und Frauenfußball vorher noch nie gegeben hat, in Duisburg in dem ganz großen Scouting-Turnier, wo auch Bayern und Westfalen, ne, die 13 Mal so groß sind wie wir und ganz anderes Material haben wie wir, Erster geworden sind. Das war ein unglaublich schönes Gefühl auch. Auch das hat man hier im Saarland sehr gewürdigt und geschätzt. Ja, und dann kam als Trainer die Berufung als Nationaltrainerin in Ungarn. Auch das war so das dritte große Highlight. Und damit verbunden hatte ich in der Zeit tatsächlich auch Geschichte geschrieben mit der Mannschaft. Wir sind von der C in die B-League und von der B an der A-League gekratzt und durften die Playoffs schreiben. Das hat es auch dort noch nie gegeben. Da gibt's ein Spiel, was ganz entscheidend war, wo wir 2-1 geführt haben bis zur letzten Minute, die 2 Minuten in der Nachspielzeit das 2-2 machen und wir 2 Minuten später mit dem Abpfiff es 3-2. Ja, und das war so auch ein unglaublich tolles Erlebnis. Ja.
Da stellt sich mir natürlich die Frage, was mehr Spaß macht, kicken oder coachen?
Ja, ganz klar spielen. Also bei den Spielen war es halt so, wenn du zusammen gewonnen hast, dann hast du unglaublich zusammen gefeiert. Mhm. Und wir hatten damals noch richtig gefeiert. Mhm. Also wir waren noch die Generation, man durfte auch richtig feiern. Ne? Wir sind nach dem Spiel immer zusammen in eine Kneipe, mhm. Da kamen dann manchmal auch andere Mannschaften noch hin und haben wir tatsächlich gefeiert bis nachts 2-3 Uhr und wir sind da so zusammengeschweißt, das war so toll und am nächsten, die ganze Woche wurde dann auch im Training darüber geredet, wie toll das mal wieder war, ne? Und wenn man verloren hat, dann hat man auch gefeiert. Und ja, das dauerte 10 Minuten, da war die Niederlage, also jetzt nicht vergessen, aber mhm. man konnte sie gut ertragen. So, als Trainer ist es ganz einfach so, es kommt irgendwann der Punkt, wo du dich alleine fühlst. Das heißt, wenn du gewinnst, dann geht die Mannschaft feiern und du gehst dann mit deinem Partner essen. Ja, aber das ist auch schön, klar. Wenn du verlierst, bist du einsam. Dann hast du nicht die Mannschaft um dich rum. Also so habe ich es dann immer mehr als Bundesliga-Trainerin empfunden. Als Auswahltrainerin oder Nationaltrainerin war es natürlich ein bisschen anders.
Margret, du hast ja schon viele Regionen und Länder bereist, bist aber immer noch hier im wunderschönen Saarland zu Hause. Jetzt erzähl mal allen da draußen, was aus deiner Sicht das Besondere am Saarland ist.
Als erstes, das Besondere für mich am Saarland ist, es ist meine Heimat. Hier wohnen alle meine Verwandten und alle Menschen, mit denen ich groß geworden sind und alle Menschen, die mir ganz, ganz viel bedeuten. Dazu gehört natürlich meine Familie, mein engster Freundeskreis, aber auch ganz viele Bekannte. So, das Zweite am Saarland ist, hier kennt jeder jeden und jeder hilft jedem. Also ich weiß, ich muss auch immer ganz viel helfen, mhm. aber wenn ich jemanden brauche, bekomme ich auch geholfen. Und dann das Dritte, was am Saarland so überragend ist, es ist die Menschen hier im Saarland sind doch teilweise anders als jetzt draußen in der großen Welt. Mhm. Wahrscheinlich auch deswegen für mich, weil ich mit denen groß geworden bin. Ich habe zumindest das Gefühl, dass sie einfach greifbarer sind, dass sie verständlicher sind, dass sie ja, ganz normal sind und dass es einfach Spaß macht, mit denen unterwegs zu sein und irgendetwas, egal ob man was mit ihnen gemeinsam aufbaut, ob man etwas mit ihnen gemeinsam in der Freizeit unternimmt oder ob man Spaß mit ihnen haben will. Also Saarland selbst und die Menschen geben mir persönlich unheimlich viel. Und deswegen, glaube ich, ist der Spruch, der Saarländer kommt immer wieder hin. Ja. Der hat tatsächlich was. Und ich sage auch sehr gerne und sehr voll mit Stolz, dass die Zeit, die ich im Saarland gearbeitet habe, als Verbandstrainerin, vom Herzen her das Schönste war. Ja. Also ich denke mir, Ungarn als Nationaltrainer oder FIFA jetzt in der ganzen Welt ist sicherlich viel interessanter und ist in einer anderen Art und Weise herausfordernder. Aber was das Emotionale anbelangt, war ganz klar Saarland die Nummer 1.
Das hast du schön gesagt.
Abseits.
Viele Fußballer sammeln ja Trikots, ich übrigens auch. Was sammelst du denn?
Also ich habe ganz früher die Nadeln gesammelt von den Landesverbänden, der Auswahlmannschaften. Also es war schon interessant, in der zweigleisigen Bundesliga zu spielen. Aber für uns war das allererste, wo wir national uns messen durften, der Länderpokal. Und dann haben wir mit dem Saarland gegen alle anderen Landesverbände gespielt. Und da habe ich immer die Nadeln gesammelt. Die habe ich heute noch. Okay. Die Nadeln und die Wimpel. Und danach habe ich dann, die Wimpel der Länder, in denen ich war, gesammelt. Aber das sind mittlerweile so viel, dass ich sie schon gar nicht mehr geordnet habe.
Man könnte also sagen, auch schon so eine kleine Marotte. Ich habe übrigens früher immer erst einen linken Schuh angezogen. Gab's bei dir auch sowas?
Ja, ich habe sehr gerne, bei uns wurde zu 80% nachmittags gespielt. Und ich bin morgens immer eine halbe Stunde ganz locker laufen gegangen. Das war so eine Marotte, wenn ich das nicht gemacht habe, wenn wir morgens um 11 gespielt haben, ja. War das einfach auch zu knapp vom Spiel. Hatte ich immer das Gefühl, dass ich nie die Leistung abrufen konnte wie nachmittags.
Und war es dann auch so, oder was?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass ich nachmittags eigentlich immer besser drauf war wie morgens.
Viel besser drauf sind auch viele, wenn sie noch ein Hobby haben.
Also als ich aktiv Fußballerin war, nicht, da hast du einfach keine Zeit. Da bist du durchgetaktet, durchgeplant. Wir waren ja keine Profis. Das heißt, morgens um 8 Uhr auf der Arbeit sein, um 5 oder 6 Uhr heimkommen, Tasche packen, ins Training. Das 4 bis 5 Mal die Woche. Das eine Mal, wo du kein Training hattest, fielen ganz viele andere private Sachen an. Klar. Und samstags, sonntags warst du mit der Mannschaft unterwegs. Also für ein anderes Hobby blieb überhaupt keine Zeit. Noch nicht mal Buch lesen. Also das war nicht drin. Mhm. Du hattest einen durchgetakten Tag von morgens bis abends 7 Tage die Woche. Und als ich aufgehört war, habe ich mit dem Fahrrad, Rennradfahren angefangen. Aber das ermüdet dann irgendwann auch. Also es war eine schöne Zeit, aber bin dann irgendwann zum Golfen übergewechselt und war dann auch über 10 Jahre leidenschaftliche Golferin, habe auch in der Mannschaft gespielt. Aber seit ich in Ungarn bin, habe ich das dann leider auch aufgeben müssen und war dann nur noch sporadisch auf dem Platz. Also dieses Jahr bei dem wunderschönen Wetter, was wir die ganze Zeit hatten, erst ein einziges Mal. Dann kann man sich vorstellen, wie oft es in der Saison ist, 5 bis 7 Mal maximal. Mehr schaff ich im Moment nicht.
Aber was auf jeden Fall immer geht, ist Musik. Was hörst du denn gerne?
Jo, eigentlich klar. Also was so im Alter aber erst gekommen ist, ist Klassik. Mhm. Ich mag es also sehr, sehr gerne. Und dann, wie die Fußballer halt so sind, so die Mitsinglieder von Wolfgang Petri oder Helene Fischer und so. Also das mag ich in der Gemeinschaft. Und ansonsten, je nachdem, wie der Abend verläuft, aber dann eher ruhige Musik.
Eckball. Nachwuchs im Frauenfußball im Saarland. Wie sieht's denn da momentan aus und wie zufrieden bist du damit?
Ja, also ich glaube, die Nachwuchsarbeit im Saarland ist nach wie vor gut. Also bei den Jungs genauso wie bei den Mädchen. Wir sind immer überproportional in den DFB-Teams vertreten. Also wenn man bedenkt, dass wir 13 Mal kleiner sind wie Bayern, müsste ja Bayern 13 Mal so viele Nationalspielerinnen haben wie wir. Aber es gab viele Jahre, wo wir genauso viele Nationalspielerinnen hatten wie Bayern. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Spielerinnen in die Nationalmannschaften, in die ersten Elf gekriegt, bis hin zu Weltklasse-Spielerinnen. Und also ich glaube, dass oder ich weiß, dass die Nachwuchsarbeit im Saarland nach wie vor gut ist.
Gut ist ja auch die mediale Entwicklung im Frauenfußball. Und der Zuschauerstrom, der wird ja auch immer mehr. Du bist wahrscheinlich aber noch nicht ganz damit zufrieden, oder?
Och ja, also ich denke mir, ich hatte es ja in einem der letzten Interviews schon betont, dass wir in 2022 bei der Europameisterschaft in England einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht haben. Also der Frauenfußball hat sich langsam in den letzten 50 Jahren stetig entwickelt, aber wirklich so nach und nach. Und aber seitdem ist er richtig explodiert. In ganz vielen Bereichen, also was die Leistung anbetrifft. Die Frauen haben enorme Leistungszentren, die werden ganz toll gefördert, haben 5 bis 8 Mal die Woche Training, genauso wie die Männer, haben die gleichen Facilities, haben im Grunde genommen alles, was sie brauchen. Und von daher eine Leistungsexplosion, eine Zuschauerexplosion, mediale Explosion und auch die Frauen werden einfach sichtbarer. Ich sag, wir sind auf einem unglaublich guten Weg. Vielleicht geht das ein Stück zu schnell. Ich hoffe nur, dass alle anderen Trainer, Spielerinnen selbst, die Medien da auch mitkommen. Vielleicht ein Tick zu schnell. Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber es darf noch nicht das Ende sein.
Letztens haben wir schon mal über die Französinnen und die Spanierinnen gesprochen. Die sind ja mega stark. Woran liegt das denn? Andere Strukturen vielleicht?
Ja, ob die andere Strukturen haben, das weiß ich nicht. Also ich rede jetzt mal nur von Spanien. Ich weiß, dass Spanien im letzten oder vorletzten Jahr in allen Jugendmannschaften männlich wie weiblich Europameister wurde. Und mit den Frauen und mit den Männern auch. Nee, mit den Frauen weiß ich nicht. Frauen wurden Weltmeister und Männer Europameister. Also das heißt, da muss es irgendwas geben. Sicherlich A, ihr Talent und vielleicht auch die Förderung der einzelnen Talente. Welche Strukturen das sind, das kann ich nicht sagen. Also Spanien ist eins der Länder, denen man halt auch neben dem großen Talent auch eine gute Struktur nachsagt. Aber wie anders die jetzt ist als andere Länder, das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass man ganz viel von der eigenen Mentalität, von dem Willen und der Inspiration lebt und Leistung darüber abrufen kann. Und wenn man bedenkt, dass Spanien 2008 12 Europameister wurde, zweimal und 10 Weltmeister, da gab es mit Sicherheit eine ganz große Generation an Kindern und Jugendlichen, die denen nacheifern wollten. Und in der Zeit ist in Spanien 100% was herangewachsen. Die wollten alle so sein wie Iniesta, Xavi und Co. Mhm. Und das ist jetzt die Generation, die in ihren Altersklassen oder auch in der A-Nationalmannschaft jetzt die Titel holen. Also es kann sein, dass es die Inspiration von damals war. Ne? Es kann aber auch sein, dass die eine ganz andere Struktur haben und Fördermöglichkeiten.
Und was wünschst du dir für den Frauenfußball in der Zukunft?
Ja, dass der Frauenfußball sich natürlich noch weiterentwickelt, wie ich es eigentlich schon betont habe. Noch ein größeres Development, noch bessere individuelle Spielerinnen, aber auch noch mehr mediale Unterstützung, noch mehr finanzielle Unterstützung und natürlich mehr Sichtbarkeit. Aber mein allergrößter Wunsch ist die Gleichberechtigung. Dass der Frauenfußball irgendwann so stark ist, und ich glaube, wir sind mittlerweile auch schon sehr stark, dass die Frauen nicht nur auf die eigene Karriere gucken, also die ganz starken Topspielerinnen der Welt, sondern auch für die Gleichberechtigung in allen Ländern sorgen. Und ich komme ja jetzt wirklich durch die FIFA ganz, ganz viel rum und ich glaube, dass ich mit ruhigem Gewissen sagen kann, dass es, glaube ich, noch kein Land auf der Welt gibt, wo die Gleichberechtigung exakt herrscht. Wenn ich jetzt Länder wie Schweden, Norwegen, kann ich jetzt nicht wirklich mitreden, aber Finnland, das wirklich absolut top ist und viel besser wie wir hier in Deutschland, aber trotzdem immer noch nicht da, dass man sagen kann, der Mädchen- und Frauenfußball ist genauso 100% akzeptiert, finanziert und hat die gleichen Top-Bedingungen wie die Männer. Aber darum geht es mir eigentlich nicht, sondern es geht mir, dass der Frauenfußball so stark wird, dass sie für Gleichberechtigung in der ganzen Welt sorgen könnten. Und fußballspielende Frauen waren eigentlich immer schon tough und sehr stark und haben revolutioniert. Siehe Amerika. Mhm. Und es ist jetzt irgendwie, die Zeit ist gekommen, dass auch europäische Spielerinnen daran gehen.
Elfmeter.
Gab es für dich mal so einen Fan-Moment, wo du ein Vorbild von dir getroffen hast?
Also es gibt so zwei Beispiele. Ein Beispiel, dass ich mir jetzt gewünscht habe, eine Spielerin zu sein wie die andere oder dass ich eine Spielerin als Vorbild hatte, war nicht. Mhm. Das war zu unserer Zeit nicht, weil wir die ja gar nicht kannten. Wir haben ja eigentlich ja zuerst nur im Saarland, nachher ein bisschen deutschlandweit, aber es wurde ja ansonsten nie was übertragen. Wir hatten männliche Vorbilder, aber ich habe das Endspiel gesehen 1990, als Amerika Weltmeister wurde und im Stadion, ich glaube, vor 70 oder 80.000 gespielt hatte. Und April Heinrichs den Pokal als Spielführerin hochgehalten hat. Und als kleines Mädchen saß ich da und habe gesagt, das will ich auch mal erleben. Ja. Oder das, die würde ich mal sehr gerne kennenlernen. Was dann, ne? Mhm. So in einem, was heißt kleines Mädchen, war ich ja auch nicht mehr, aber noch sehr jung. Und der April Heinrichs begegnete ich dann mehrmals im Leben. Einmal 2015 auf der A-Nationalmannschaft Weltmeisterschaft. Ich glaube, es war in Toronto in einem Hotel und ich habe sie einfach angesprochen. Mhm. Sie saß am Tresen, trinkte einen Kaffee und ich habe mich einfach dazu gesetzt und habe sie angesprochen. Wir kamen also ganz nett ins Gespräch. Und jetzt habe ich sie wieder getroffen. Sie ist jetzt meine Kollegin. Ja, ja. Oh ja. Und das Zweite, das war Abby Wambeck. Die hat mir immer sehr imponiert wegen ihrem unglaublichen Willen. Also auch eine Amerikanerin. Die habe ich aber leider nie kennengelernt oder nie getroffen.
Verlängerung.
Wie bist du eigentlich an den Job bei der FIFA gekommen?
Also ich habe in Ungarn gearbeitet. Ungarn war es halt so, dass ich immer sehr lange in Ungarn war. Und auf Heimurlaub immer nur 10 Tage. In dieser Zeit, 10 Tage Heimurlaub, was dann so ansteht, Arztbesuche, Bankbesuche, Friseur und was alles so dazukommt. Die 10 Tage waren schneller vorbei, als man ans man denkt, weil sie waren eigentlich nur mit Sachen behaftet, die man im alltäglichen Arbeitstag machen muss oder andere nach der Arbeit machen. Und dann musste ich auch schon wieder fahren. Das heißt also, meine sozialen Kontakte hier in Deutschland gingen verloren, nach und nach, immer mehr. Und in Ungarn hatte ich viel Heimweh und immer am Wochenende, also die Woche über ging's. Oder wenn ich im Camp war und Länderspiele hatte, das war überragend und schön. Aber es gab zu viele Wochenenden, wo ich alleine im Hotel saß und dachte, was machst du hier? Die Zeit läuft dir weg. Es ist zwar wunderschön hier, aber meine Familie ist zu Hause, mein Bekanntenkreis ist zu Hause und Saarland ist zu Hause. Ne? Das ist mein Zuhause. Und Heimweh wurde stärker und dann habe ich mich entschieden, mich anders zu orientieren und hatte dann auch so gelegentlich auf verschiedenen Workshops mit Leuten auch darüber geredet, die auch bei der FIFA arbeiteten. Ja, und dann irgendwann kam der Anruf, ob ich mir das vorstellen könnte. Und zur gleichen Zeit wollte ich auch meinen Vertrag auflösen. Der war bis dato dann 3 Jahre. Ich habe dann natürlich, bin dann schon Risiko gegangen, habe zuerst meinen Vertrag aufgelöst in beiderseitigem Einvernehmen und habe dann auch direkt den Job bei der FIFA gekriegt.
Der hat alles richtig gemacht.
Ja, das war also, ja, war schon Risiko von meiner Seite, aber ich habe mir immer gedacht, Mut wird belohnt. Und so kam es dann auch.
Alles richtig gemacht. Viele Talente wollen auch alles richtig machen. Was gibst du denen denn mit auf den Weg?
Ja, dass sie alles, was sie machen sollen, mit Spaß machen sollen, nie verbissen sein sollen. Dass sie durchhalten müssen, weil immer wieder Phasen kommen, die dich zurückwerfen. Und 80-90% aller Sportler steigen aus auf diesem Wege. Und wenn du zu den privilegierten 10% gehören willst, musst du durchhalten. Egal wie tief du gefallen bist, steh auf, es geht weiter. Und das Dritte ist, wenn du die Treppe hochsteigst, vergesse nie die zu grüßen, die runterkommen. Und das Letzte, ganz, ganz wichtig, wenn du nachher zur Weltklasse gehörst, arbeite auch für andere und versuch im Interesse der Frau vieles durchzusetzen.
Dann sage ich vielen Dank, Margret Kratz.
Bitte, bitte. Es hat mir total viel Spaß gemacht.
Saarland Fußball. Der Fußballpodcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband. Mit Thorsten Becker.